McLaren und die Flexi-Wings, darum geht's in dieser Episode. Ihr wisst Bescheid, in Baku, da haben wir viel von der Heckkamera gesehen von den McLarens und dass sich da unter Höchstgeschwindigkeit der Frontflügel so verbiegt, dass es ein gewisses, ja, man kann es schon fast Mini-DRS nennen, gibt. Und jetzt, nachdem es eigentlich hieß, ach, ist alles legal, alles kein Problem, hat es am Donnerstagabend vor dem Singapur Grand Prix dann eine, ja, quasi Kehrtwende gegeben. Die FIA soll McLaren angewiesen haben, den Heckflügel zu modifizieren. Und zwar genau eben an den gerade besprochenen Stellen. Jetzt ist natürlich die Frage, bahnt sich da ein Skandal an, wenn das eigentlich egal ist und dann doch verboten? Wir besprechen es in dieser Episode.
Und bevor wir in Medias Res gehen, lasst ein Abo da, liked das Video und kommentiert und hier und da mal ein bisschen. Das hilft uns allen. Mehr Formel 1 ist mehr gut, mehr Community ist noch mehr besser und damit steigen wir ein. McLaren und die Flexi-Wings. Tja. Eine Saga in, naja, mittlerweile doch einigen Akten, Sebastian.
Ja, mehr verbiegbare Front- und Heckflügel ist auch gut, ja. Haben sich da anscheinend viele gedacht. Also Frontflügel gab es ja anscheinend schon eine ganze Weile, die sich unter gewisser Last in gewissen Dimensionen verbiegen. Da gehört unter anderem Mercedes dazu. Denen wird das ja sozusagen nachgesagt und da ist bisher noch nichts passiert. Aber in Baku, wie jetzt schon im Intro gesagt, da sind jetzt die McLaren dazugekommen. Das hat man auch super sehen können. Also das ist keine Spekulation, das ist sehr gut dokumentiert. Vor allem die nach hinten gerichtete Kamera beim McLaren von Oscar Piastri hat das dem Feed sehr, sehr gut gezeigt. Da hat man gesehen, dass sich die äußeren Ränder am Heckflügelelement dann leicht nach oben geklappt haben und dann so eine Art, naja, DRS aufgemacht haben. Das ist so ungefähr bei 270 km/h aufwärts passiert. Mhm. Und ja, man kann das natürlich theoretisch bei jedem Auto sehen. Es gibt an jedem Auto ein Set an Kameras. Und das von Piastri war dann eben auf dem einen Kanal für den ganzen Baku Grand Prix sozusagen halt zuschaltbar. Da sucht sich die Formel 1 dann immer eine Kamera im Auto aus und die kann man sich dann eben auswählen. Die anderen sind für den Grand Prix dann meistens deaktiviert. Ja. Und ja, was ist denn das jetzt überhaupt für ein Vorteil? Also wir haben euch jetzt das technisch erklärt, naja, wie auch bei DRS, dadurch, dass dann insgesamt der Luftwiderstand kleiner wird, dadurch, dass da die Luft dann durch kann, gibt es ein paar km/h mehr, einen leicht erhöhten Topspeed und man muss das DRS gar nicht öffnen. Das heißt, es funktioniert dann auch auf Geraden, die eben kein DRS haben, keine DRS-Zone, aber halt schneller als 270 km/h Geschwindigkeit dann sozusagen bei den Autos ja, möglich machen.
Also Vor allem ist es beim Verteidigen sinnvoll, ne? Und das war ja der Vorteil für Oscar Piastri. Vorne, wenn man vorne fährt, kriegt man ja kein DRS einfach. Das kriegt in der Regel ja nur der hinterherfahrende Pilot, um einen Überholversuch zu starten. Aber wenn man halt auch ohne DRS 3-4 Stundenkilometer schneller fahren kann, reicht es ja oft, um sich zu verteidigen. Und das war wahrscheinlich zumindest ein Faktor bei der hervorragenden Fahrt zum Sieg in Baku für den jungen Australier. Tatsächlich sind sie aber schon vor dem Rennen in Baku mit diesem Heckflügel öfter gefahren. Das war ja im Prinzip die Spezifikation, wie sie auch in Spa schon zur Geltung kam, wie sie am Auto war. In Spa ist es nur nicht so aufgefallen. Weiß nicht, ob da nach hinten keine Kamera gerichtet war oder ob der Effekt einfach ein bisschen kleiner war. Da hat es jedenfalls keinen gestört, aber das ist ja traditionell immer so, wenn man erstmal in der Formel 1 an der Spitze angekommen ist, vorne wegfährt, dann gucken alle ganz genau hin. Vielleicht war das definitiv ein Faktor. Korrekt ist aber, und das gilt interessanterweise nach wie vor, die FIA testet natürlich all diese Teile, nicht nur am McLaren, an allen anderen Autos auch. Und die Belastungstests, die FIA dafür entwickelt hat, die besagen, dass das Auto, also der McLaren und alle anderen auch, das betont die FIA immer sehr gerne selbst dazu noch, dass alle Autos legal sind. Also alle Autos sind durch die Belastungstests der FIA gekommen, ohne dass es Probleme gab. Warum jetzt also die Kehrtwende, Sebastian?
Ja, gute Frage. Es haben sich natürlich jetzt viele Leute gemeldet in den Medien und auch natürlich von den anderen Teams, die da jetzt natürlich mit dem Finger auf McLaren gezeigt haben. Man muss dazu sagen, auch Ferrari könnte da ein Problem bekommen. Es gibt da eine Lücke im Regelwerk sozusagen, dass eben dieses Hauptblatt von dem Heckflügel und dem Flap eben bei geschlossenem DRS zu jeder Zeit gleich groß zu sein hat. Und das ist ja offensichtlich dann nicht der Fall. Also es ist halt eine Regelauslegungssache. Bei Ferrari gibt es einen ähnlichen Effekt bei bestimmten Geschwindigkeiten an bestimmten Stellen. Mhm. Das Motorsportmagazin übrigens, ich weiß gar nicht, ob sie der größte, aber einer der größten deutschsprachigen Formel 1 YouTube-Kanäle, die haben das in einem Video jetzt letztens und auch in einem Artikel mal auseinandergenommen. Die haben tatsächlich über ganz, ganz viele Runden mal das Delta sich angeschaut zwischen Ferrari und McLaren. Und die sind zum Schluss gekommen, dass zumindest jetzt mal von der Geschwindigkeit im direkten Vergleich eigentlich kein Unterschied bestand. Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, der Ferrari ist ein ganz anderes Auto, ne? Also was da wirklich im Vergleich zu einem McLaren ohne dieses Feature an Geschwindigkeit dazugekommen ist, das kann man natürlich jetzt nicht so einfach sagen. Und das ist halt der springende Punkt, ne? Also weil man muss auch sagen, die Autos haben alle unterschiedlichen Luftwiderstand. Und da kann es zum Beispiel sein, dass der Ferrari insgesamt kleineren Luftwiderstand hat, sowieso schneller wäre. Und wenn dann der McLaren eigentlich langsamer ist und durch dieses Feature dann auf dem gleichen Level wie der Ferrari ist, schwierig. Da sind ganz viele Faktoren, auch das individuelle Fahrersetup. Bei Norris hätte das wiederum anders ausgeschaut als bei Piastri und so weiter und so fort. Es ist, ihr merkt schon, die Formel 1 ist hyperkomplex.
Es ist ein bisschen auch so, natürlich kann man vielleicht dann auch sagen, dass durch dieses Feature, das der McLaren jetzt hat, dass da mehr Topspeed möglich ist, dass sie grundsätzlich höheren Abtrieb fahren können. Das ist vergleichbar immer mit der Situation bei Motoren. Wenn ein Team einen deutlich stärkeren Motor hat, heißt es ja nicht automatisch, dass sie die schnellsten auf der Gerade sind. Aber der stärkere Motor zieht das Auto auch mit deutlich mehr Abtrieb auf die gleiche Geschwindigkeit wie alle anderen. Durch den erhöhten Abtrieb können sie aber viel schneller durch Kurven fahren, so, was natürlich am Ende des Tages schnellere Rundenzeiten ermöglicht. So ein ähnlicher Effekt könnte hier auch sein. Deswegen ist die absolute Geschwindigkeit da so ein bisschen trügerischer. Das mag schon sein, dass die Kollegen da einen sehr genauen Test vorgenommen haben, aber dass sie am Ende des Tages mehr oder weniger gleich schnell sind ohne DRS, sagt weniger aus, als man meinen möge.
Ja, gerade in Baku, wo die Sektoren so unterschiedlich sind und in den langsamen Kurven. Das heißt also im Prinzip, wenn man jetzt mal den McLaren isoliert nimmt, mit diesem Feature kannst du ein bisschen mehr Abtrieb drauf machen, weil ja dieses Ding sowieso ein bisschen aufgeht und den Abtrieb dann wieder wegnimmt. Gleichzeitig hast du in den langsamen Kurven aber dann halt mehr Abtrieb, als du normalerweise hättest, wenn du dieses Feature nicht einbaust. Das heißt, du bist in den langsamen Kurven schneller. Das heißt, du gleichst damit so ein bisschen diese Herausforderung in Baku aus. Das haben wir ja schon gesagt, dass es so eine Mischung aus Monaco und Monza ist, was ja für jedes Team eigentlich von den Einstellungen her der totale Horror ist. Hochgeschwindigkeit und total langsam. Und dann musst du mal schauen, wie du das zusammenbekommst, weil irgendein Tod musst du da sterben. Also, spannende Geschichte. Ja,
und jetzt ist es aber so, dass dieser Graubereich im Reglement, den du erwähnt hast, der ist eigentlich gar keiner. Du hast ja ganz richtig gesagt, es ist im Reglement festgeschrieben, dass dieser sogenannte Slot Gap, also das ist einfach diese Spalte zwischen den beiden Flügelelementen, zu jedem Zeitpunkt identisch bleiben muss. Das hat auch Helmut Barco übrigens erwähnt als ultimativen Beweis dafür, dass das System in der Form einfach nicht legal ist. Sergio Perez war da auch sehr forsch und hat gemeint, ja, die fahren halt ein illegales Auto, das ist nicht in Ordnung. Natürlich wählt man da auch drastische Worte, um die FIA zum Handeln zu zwingen, unter Druck zu setzen. Das ist ganz klar. Das ist das übliche politische Techtelmechtel in der Formel 1, klar. Aber es ist tatsächlich so, und obwohl, das ist jetzt nämlich das Entscheidende, obwohl der Flügel an sich legal ist, weil er durch alle Belastungsteste FIA erfolgreich durchkommt, ist er gleichzeitig illegal, weil eben dieser Paragraph, der besagt, dass das Slot Gap immer identisch bleiben muss, nicht erfüllt wird. Das ist jetzt nämlich auch der Grund dafür, warum die FIA gebeten hat, dass McLaren diesen Flügel überarbeitet an diesen betreffenden Stellen. Das haben sie jetzt am Donnerstagabend vor dem Singapur Grand Prix öffentlich gemacht. Ist aber kein akutes Problem, denn in Singapur fahren alle Teams, natürlich auch McLaren, ohnehin eine ganz andere aerodynamische Konfiguration. Da geht es viel, viel mehr um maximalen Abtrieb. Die Flügel sind noch größer. Das heißt, der Heckflügel in dieser Spezifikation, wie wir ihn in Baku gesehen haben, kommt da ohnehin nicht zum Einsatz. Das Team hat also genug Zeit. Nach Singapur haben wir ohnehin eine lange Pause, da nachzuarbeiten. Ich bin mir sicher, das werden sie machen, und das wird dann auch das Ende dieses Kapitels sein. Ja, da wird kein großer Skandal entstehen. Es ist halt das übliche Katz-und-Maus-Spiel. Teams versuchen, tasten sich an die Grenzen des Machbaren ran, an die Grenzen des Legalen im Reglement eben. Und wenn es zu weit geht, dann haut die Vier ihnen auf die Finger, dann geht es wieder ein Stück weit zurück und es wird natürlich gleich der nächste Bereich gesucht, wo man sich einen Vorteil verschaffen kann. Das ist Daily Business in der Formel 1
und davon lebt
ein Stück weit der Sport natürlich.
Ja, dann würde ich sagen, damit hätten wir eigentlich das Thema auch schon durchgekaut, wollten wir euch aber an der Stelle nicht vorenthalten, weil es da, wie gesagt, diese neuen Entwicklungen gibt und die wollten wir natürlich jetzt geupdatet haben. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob das für euch, also wie ihr das seht, würdet ihr euch wünschen, dass man sowas dann eher mal durchgehen lässt, dass man da ein bisschen lockerer sein sollte in Zukunft oder findet ihr es gut, dass man sowas schnell wieder einfängt? Wenn, dann sollten es natürlich alle machen dürfen, hätten sie wahrscheinlich da auch gemacht, wenn das irgendwie jetzt als unproblematisch sich herausstellt. Ja, lasst es uns wissen und jetzt aber wirklich, das hatten wir schon in der Vorschau gesagt, jetzt sind zwei Episoden dazwischen gekommen, viel Spaß beim großen Preis in Singapur dann hören und sehen wir uns wieder mit der Rückschau und zwar den Highlights einmal und natürlich den Fahrernoten zum Rennen am Sonntag. Macht's gut, bis dann.
Es tut uns leid, wir können einfach nicht aufhören, über die Formel 1 zu reden. Habt ein wundervolles Wochenende, ein spannendes Rennen. Bis nächste Woche. Ciao.